Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
Wir wagen heute was, setzen alles auf eine Karte, gehen ein Risiko ein. Oder genauer gesagt, wir gehen viele Risiken ein in diesem Podcast. Wir sprechen mit einer Frau, die eine Botschaft auf einen Zettel geschrieben und damit ihr Leben riskiert hat. Es ist nicht Marina Ovsyannikova, die russische Redakteurin, die ein Antikriegsplakat im Fernsehen gezeigt hat. Unser Fall hat sich in Saudi-Arabien abgespielt. Außerdem geht es um den Zusammenhang zwischen Rente, Rendite und Risiko, wagemutige Sprünge über Abgründe beim Freerunning und wir versuchen, das Risiko bei Sportwetten mit Excel-Tabellen kleinzurechnen. Hier nochmal der Schnelldurchlauf.
Risiko, ein mit einem Vorhaben, Unternehmen oder ähnlichem verbundenes Wagnis.
Wenn ich dann irgendwann vielleicht über eine Häuserschlucht springe, dann mache ich das auch nur, weil ich weiß, dass ich das zu 100% auch hinkriege.
Also ich habe, glaube ich, 3 ETF-Fonds, in die ich investiert bin und ansonsten nochmal so zwischen 20 und 30 Einzelaktien.
Sportwetten im Spannungsfeld zwischen Illusion, Risiko und Rationalität.
Die Hauptursache fürs Wetten ist einfach dieser Nervenkitzel.
Dann habe ich gedacht, ich schreibe FAS Republic und ich poste diese Foto. Aber in Saudi-Arabien gibt es Strafe für atheistische Menschen.
Todesmut, Tollkühnheit, Wagemut oder nüchterne Kalkulation. Das Risiko hat viele Gesichter und manchmal verdichtet es sich auch zu einem einzigen entscheidenden Moment im Leben eines Menschen. So war das bei Rana Ahmad. Sie musste zur Kaaba pilgern, dem Würfel in der heiligen Moschee von Mekka, weil ihre Familie das so wollte. Vor der Kaaba hat Rana Ahmad dann ein Selfie gemacht mit einem selbstbeschriebenen Zettel, auf dem stand Atheist Republic. Die Atheistische Republik ist eine globale Bewegung, in der sich Menschen zum Atheismus bekennen. Viele mit einem Selfie und einem Bekennerzettel, so wie das auch Rana Ahmad gemacht hat. Sie hat in diesem Moment in Saudi-Arabien ihr Leben riskiert und warum sie das gemacht hat, darüber spreche ich jetzt mit ihr. So viel sei schon mal verraten, Rana Ahmad lebt inzwischen in Deutschland. Hallo.
Ja, hallo.
Frau Ahmad, der Moment in Mekka ist inzwischen 8 Jahre her. Sie erinnern sich aber sicherlich trotzdem ganz genau daran. Wie war das?
Das war ein sehr Bewegung-Moment in mir, weil ich war unter Druck von meiner Familie und ich konnte leider nicht sagen, dass ich Atheist bin, weil in Saudi-Arabien gibt es Todesstrafe für atheistische Menschen. Und in dieser Zeit habe ich gedacht, ich kann nicht meine Klappe halten, wenn jemand meiner Rechte als Mensch frei vom Religion zu glauben verletzt. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe Atheist Republic und ich poste diese Foto. Und dann habe ich das gemacht. Aber die Zeit vor dem Bild und nach dem Bild, ich glaube, ich habe eine Politikeraktion gemacht, ohne das bewusst bei mir zu sein. Ich habe gedacht, dass es einfacher Schreien, lautes Schreien, dass ich keine Muslime bin, aber ich habe keine andere Wahl.
Hatten Sie das denn geplant oder war das eine spontane Aktion?
Ich habe vor 1 Jahr von dieser Aktion immer Atheist Republic gesehen in Social Media und ich war total glücklich, weil für uns, die arabische Atheistische, wir nehmen die Hoffnung, wenn wir sehen Atheisten. Und dann, als ich in Mekka war, habe ich nur vor 1 Tag das geplant. Ich habe gedacht, wie kann ich eine Nachricht vor die ganze Welt schicken? Wie kann ich eine Bewegung für die alle Atheisten und Ex-Muslime etwas gut tun? Und dann habe ich gedacht, ich mache Atheist Republic. Ich wollte niemals andere Menschen Gefühle verletzen. Ich wollte nur meine Stimme laut machen und sagen, ich glaube nicht an Allah, ich glaube nicht an Islam. Ich bin nur ein freier Mensch, will Respekt und Freiheit haben.
Sie haben ja gewusst, dass das eine sehr gefährliche Aktion war. Schlimmstenfalls hätte sie die Todesstrafe erwartet. Haben Sie darüber vorher nachgedacht?
Ich habe das gewusst und als ich diese Foto gemacht habe, habe ich auch gewusst, wenn jemand jetzt mich sieht, was ich mache hier, oder wenn die Kamera oder die Überwachungskamera von der Polizei hat jemand mir gesehen, dann bin ich tot, weil neben mir waren fast 3 Millionen Muslime. Aber trotzdem war für mich, dass es schmerzhaft, dass jemand mich gezwungen, dort zu gehen und zu bieten und diese Sache zu machen. Und vom Innen, ich bin eine atheistische Frau.
Jetzt haben Sie gesagt, da waren Überwachungskameras, da waren Menschenmassen um Sie herum. Sie sind aber trotzdem unbemerkt geblieben. Wie ist Ihnen das gelungen?
Weil ich bin voll Verschleierung, weil ich mit Niqab da war, war für mich das einfacher, schnell zu machen. Sie haben eine eigene Ecke und sie reparieren dort. Und dann habe ich gedacht, wenn sie reparieren dort, das bedeutet, die Überwachungskamera ist nicht funktioniert da. Und dann, ich habe meiner Mutter gesagt, ich muss schnell zur Toilette gehen. Und dann, ja, ich bin direkt zu diesem Punkt gegangen und ich habe die Foto gemacht und geschickt und gelöscht. Gleichzeitig und ich habe diese Papier sehr klein vernichtet und ja, bin ich wieder zurück zu meiner Mutter, alles nichts passiert. Aber ich habe gezittert, ich habe ja sehr große Angst bekommen, fast wie Panikattacke, aber habe ich das gemacht. Und ich bin sehr stolz auf diese Zettel. Das war nur meine einzige Chance zu sagen, ich bin kein Muslima, ich bin Atheistin.
Sie haben Ihre Chance also genutzt, dass eine Überwachungskamera nicht funktioniert hat und Sie haben den Zettel, also das Beweisstück, auch gleich zur Seite geschafft. Sie haben also trotz der Aufregung auch kühl kalkuliert. War Ihnen das Risiko eigentlich klar?
Oder Risiko ist mein Freund, wie man das sagt. die Risiko ist immer bei mir.
Das Risiko ist Ihr Freund, das können Sie jetzt, wo Sie sicher in Deutschland leben, so befreit sagen. Aber Sie waren ja auch vor der Aktion mit dem Zettel schon Risiken ausgesetzt. Und da waren Sie ja dann auch in Gefahr.
Bevor dieser Zettel, meine Mutter hat gespürt, dass etwas mit mir nicht in Ordnung ist. Und dann mein Bruder hat versucht, mich zu kontrollieren, zu überwachen, meinen Laptop zu hacken, alle Möglichkeiten zu wissen, was ist los mit Rana. Und dann, sie haben ein paar Informationen gefunden in meinem Laptop über Atheismus und solche Themen. Ich werde geschlagen, ich werde in ein Zimmer gelockt vor ein paar Monaten. Ich hatte kein Handy, ich hatte kein Internet in dieser Zeit gehabt. Aber trotzdem, dieser Zettel kann ich sagen, sie hat mir gezeigt, das ist nicht dein Ort, das ist nicht deine Society, das ist nicht dein Land. Für mich, ich respektiere alle Menschen und ich erwarte, die Gegenteil auch Respekt zu haben. Dieser Zettel hat mir gezeigt, du hast nichts zu suchen in einem muslimischen Land, wenn du so vom Gedanken bist.
Wie hat denn diese wirklich mutige Aktion Ihr Leben verändert?
Diese Foto war die Macht. Ich habe mich in diesem Tag, in dieser Zeit, in diesem Moment habe ich mich versprochen, nächste Jahre, wenn ich dieses Land nicht verlassen habe, ich werde mich umbringen. Und dann habe ich fast 10 oder 11 oder 12 Pläne gemacht, für zu fliegen. Wie kann ich raus vom Saudi-Arabien?
Sie sind dann ja auch über die Türkei nach Deutschland geflohen. Wie hat denn Ihre Familie darauf reagiert?
Meine Familie hat dann keine Ahnung, dass ich habe diese Zettel gemacht, bis ich in Deutschland bin. Und meine Mutter, sie redet überhaupt nicht mit mir seit 5 Jahren. Mein Bruder hat versucht, nach Deutschland irgendwie zu fahren, zu kommen, Visa zu bekommen. Auch hat das nicht geklappt. Ja, ich habe manchmal Kontakt mit meinem Vater gehabt. Mein Vater hat mir gesagt, du bleibst immer ein Teil von mir, auch wenn du Atheistin bist. Und ich hoffe, einen Tag, du kommst zurück zu Islam und konvertierst du dich. Aber ich liebe meinen Vater. Mein Vater hat mein Leben 2-mal gerettet.
Rana Ahmad war das. Sie hat den wohl mutigsten Moment in ihrem Leben mit uns geteilt. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und das noch als Nachtrag. Rana Ahmad lebt unter falschem Namen in Deutschland, damit ihr Bruder sie nicht findet. Sie hat 2017 die säkulare Flüchtlingshilfe mitbegründet. Sie setzt sich für Frauenrechte ein, auch für Frauen aus arabischen Ländern. Und dafür wird sie bedroht. Sie lebt also weiter mit dem Risiko. Wer wagt, gewinnt. Das ist so ein Spruch, der Lust aufs Risiko macht. Und für den Finanzmarkt stimmt das auch. Wer mehr Risiko eingeht, gewinnt auch mehr. Falls er nicht alles verliert, natürlich. Das ist gerade für junge Leute verlockend, für die die Rente ja eben nicht sicher ist. Und da passt die Nachricht, dass die Jugend die Börse für sich entdeckt hat, wie das Deutsche Aktieninstitut im letzten Jahr schrieb. Immer mehr junge Menschen würden Trading-Apps und andere Angebote nutzen. Markus Wolf hat sich mal genauer angeschaut, wie risikofreudig junge Menschen zwischen 20 und 30 heute ihr Portfolio zusammenstellen.
Längerfristige ETFs, Stiftungen, Fonds, auch ein Staatsanleihenfonds ist dabei, so dass es gut ausdiversifiziert ist.
Also ich habe, glaube ich, 3 ETF-Fonds, in die ich investiert bin und ansonsten nochmal, weiß nicht, so zwischen 20 und 30 Einzelaktien.
Ich habe darauf geachtet, dass es in größtenteils nachhaltigen Fonds angelegt ist.
Ich bin auf der Suche nach den Risikovorlieben junger Menschen am Finanzmarkt. In meinem Bekanntenkreis gibt es Leute, die Einkünfte aus Kapitalanlagen total ablehnen. Und andere, die sich eher damit beschäftigen, wie sie ihr Risiko streuen. Die hat man gerade gehört. Wie risikofreudig gehen junge Leute mit ihrem Geld um? Um das herauszufinden, habe ich mich mal auf Instagram umgesehen. Denn hier tummeln sich viele Investment-Influencer und besprechen ihre zum Teil riskanten Finanzprodukte.
Schönen guten Tag, YOLO Investing. Spricht hier?
Das ist Doc YOLO. Eigentlich hat er einen bürgerlichen Namen. Doc YOLO ist sein Influencer-Name auf Instagram. Hauptberuflich ist er Arzt. Nebenbei unterhält er aber eine eigene Investment-Community und erklärt ihnen, wo er sein Geld anlegt. Im Interview erzählt er, wie alles angefangen hat.
Das große Ganze fing mit Poker an, wenn ich ehrlich bin. Als ich 2006 mit der Schule fertig war und ich habe halt geguckt, okay, wie kann man so einfach ein bisschen mehr Geld verdienen? So nebenbei, was erfordert jetzt nicht große körperliche Arbeit, sag ich mal.
Ich beschäftige mich beruflich zwar wenig mit Poker, aber viel mit Finanz- und Wirtschaftsnachrichten. Und in den vergangenen Jahren beobachte ich einen ziemlichen Goldrausch in Sachen Investment-Tipps. Manche sind risikoreich, andere nicht. Die Investments, die Doc YOLO so bespricht, fallen unter die Kategorie risikoreich. Hier werden auch sogenannte Derivate oder Optionen besprochen, also Wetten auf fallende oder steigende Kurse von Aktien, Kryptowährungen und anderem.
Man sagt ja auch, diese Statistik, die überall rumgeistert auf jeder Seite, 80%, 90% verlieren Geld dabei, ja. Aber ich bin ziemlich ehrgeizig und habe mich damit nie zufrieden gegeben, wollte immer zu den 20, 10% gehören, die damit Geld verdienen.
Das ist natürlich das absolute Risikomindset. Ist aber nicht unbedingt repräsentativ für alle in der Generation 20+. Oder Generation YOLO. YOLO, also You only live once. Klar ist, kaum noch Zinsen auf Sparguthaben und die Aussicht, dass die gesetzliche Rente nicht wirklich reichen wird. Das hat bei vielen das Gefühl verstärkt, jetzt auch Geld in Aktien stecken zu müssen. In der Corona-Krise ist die Zahl der AktionärInnen in Deutschland um 25% gestiegen, auf 12 Millionen. Das ist der höchste Stand seit 2001. 2001? Da war doch was.
Die Vorteile für Privatanleger gibt's nun mal nicht ewig. Sie könnten mir ja auch mal was nachmachen. Ich war zum Beispiel gestern in der Bank. Und wenn Sie nun morgen hingehen würden, das wäre doch, ja.
2001 war der Höhepunkt der sogenannten Dotcom-Blase. Damals warben Prominente wie Manfred Krug dafür, Geld in Tech-Aktien zu schieben. Bei diesem Börsenhype hatten viele Menschen in Deutschland nur eine einzige Aktie. Die von der Telekom. Als die Kurse abstürzten, verloren diese Menschen viel Geld.
Die Dotcom-Blase und die Telekom-Aktie haben ja eins deutlich gemacht, dass es eben relativ riskanter ist, auf einzelne Aktien zu setzen.
Das erzählt mir Professor Alexander Kritikos vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Er hat kürzlich eine Studie zum Anlageverhalten der NutzerInnen von Trade Republic, einer neuen Investment-App, durchgeführt. 1 Million Menschen wurden hierfür befragt. Seiner Meinung nach trügt der Eindruck, dass junge Leute nur auf Risiko gingen.
Wenn man nur ansieht, wie legen die an, dann fällt auf, dass rund 70% sagen, uns interessieren langfristige Anlagen und uns interessiert sogar schon die Altersvorsorge.
Ein Großteil der jungen Menschen, die Kritikus untersucht hat, würden ihr Risiko streuen. Dass es auch immer Menschen gibt, die all in, volles Risiko gehen, das ließe sich nicht vermeiden. Der Anteil der extrem risikofreudigen sei aber gering und konstant. Ob Leute überhaupt mit Kapitaleinkünften Geld verdienen wollen, das ist ihnen selbst überlassen. Dass bei diesen Investments immer auch professionelle Finanzunternehmen mitverdienen wollen, muss einem dann aber auch klar sein.
Wir gehen in dieser Echtzeit voll ins Risiko, wobei das ja etwas ziemlich Individuelles ist, gerade was körperliche Aktivitäten angeht. Ungedehnt zu joggen ist für viele kein Problem, Fahrradfahren in der Großstadt auch nicht, aber Saltos von hohen Mauern schon eher. Sich ohne Sicherung an Gebäuden hochhangeln oder über Dächer turnen, da hört es für die meisten von uns definitiv auf. Für Freerunner fängt da der Spaß gerade an. Anne-Sophie Schmidt hat ein paar von Ihnen getroffen. Hallo.
Hallo.
Anne, was genau kann man sich unter Freerunning vorstellen?
Freerunning ist eigentlich eine Weiterentwicklung von Parcours. Das wiederum ist eine Sportart, die in den 80er Jahren in Frankreich von David Bell entwickelt wurde. Grundidee dabei ist, Hindernisse in der Stadt mit reiner Körperkraft zu überwinden. Also angefangen bei Treppen oder Bänken bis hin zu Mauern oder ganzen Häusern. Der Unterschied zwischen Freerunning und Parcours liegt dann in der Herangehensweise. Das hat mir auch Patrick Prager erklärt. Der arbeitet als Parcours- und Freerunning-Trainer in Berlin.
Ein Parcours geht jetzt darum, du hast eine Strecke von A nach B und du musst alle Hindernisse, die den Weg kreuzen, so schnell wie möglich überwinden, so effizient wie möglich.
Beim Freerunning dagegen geht es mehr um kreativen Ausdruck.
Dort wurden denn plötzlich Saltos mit reingebracht, Überschläge, ineffiziente Bewegungen, die einfach viel mehr Kreativität und schon fast Kunst von einem abverlangen.
Ja, in den letzten Jahren werden die Begriffe aber auch zunehmend synonym verwendet.
Also man muss ja sportlich sein fürs Freerunning und risikofreudig. Das ist eher was für junge Leute, oder? Vielleicht sogar Teenager?
Ja, tendenziell sind die eher jünger, also so zwischen 14 und Ende 20 und auch öfter Männer als Frauen. Jona zum Beispiel ist 18, kommt aus Berlin und turnt mehrmals die Woche durch die Stadt. Ich habe ihn am Velodrom getroffen, dem weiten Gelände neben der Berliner Radrennbahn. Das ist neben dem Regierungsviertel und dem Potsdamer Platz ein beliebter Spot. Spot, so bezeichnet man in der Szene, gute Orte zum Trainieren. Und Jona macht da am liebsten Vorwärtssaltos zwischen zwei nahestehenden Mauern. Also er steht auf einer Mauer, springt ab, macht ein Salto und landet idealerweise auf der anderen.
Es gibt wenig, was mir so viel Erfüllung bringt, wie irgendwie diese Herausforderung zu haben, irgendwie von diesem Einsprung, den man sich einfach nicht traut, weil man weiß, dass man sich vielleicht dabei jetzt das Bein brechen könnte oder dass man jetzt hier 2 Meter runterfallen könnte, um es dann zu schaffen und dann dieses Gefühl von über seine eigenen Grenzen herauszuwachsen.
Ganz wichtig ist auch, dass die wenigsten Freerunner ihr Hobby alleine machen. Jona trifft sich eigentlich immer mit anderen, verabredet sich mit Freunden oder über eine WhatsApp-Gruppe. Und dieser Gruppengeist ist eben essentiell für Parcours oder eben auch Freerunning. Sich dann gegenseitig beim Wagemut zu filmen, ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Die Parcours-Community auf Instagram ist groß. Man findet da viele Clips von Saltos vor beeindruckenden Kulissen.
Ja, das sieht auch bestimmt toll aus, aber jetzt Saltos zwischen zwei Mauern, also das klingt für mich total gefährlich. Und Jona, der spricht ja auch selbst davon, dass man sich auch ein Bein brechen und stürzen kann. Die suchen schon auch das Risiko, oder?
Ja, auf jeden Fall gehört das Risiko zum Reiz dazu.
Also eine Challenge wird interessanter, wenn ein höheres Risiko da ist.
Aber es muss eben auch immer in Relation zu den eigenen Fähigkeiten stehen.
Ich würde nichts machen, wo ich nicht weiß, dass ich mich nicht selber in eine waghalsige Gefahr bringe. Wir sind nicht waghalsig. Wir gucken, dass wir in Extreme gehen, Extreme ausreizen und das aber immer auf einer kontrolliert möglichsten Ebene. Und wenn ich dann irgendwann vielleicht über eine Häuserschlucht springe, dann mache ich das auch nur, weil ich weiß, dass ich das zu 100% auch hinkriege.
Das klingt nach Selbstvertrauen, vielleicht aber auch Selbstüberschätzung. Gibt es da auch eine Verletzungsrate?
Ja, die ist aber bisher meistens eher gering. Also es gibt nur kleinere Verletzungen wie Schürfwunden oder Überdehnungen. Und die geringe Quote hat wohl auch damit zu tun, dass viele Trasseure, so heißen die Parcourspringer, Vorerfahrung in Akrobatik haben und gut trainiert sind. Aber ich fand das auch manchmal schwer zu glauben.
Aber du würdest sagen, es tut null weh?
Das tut null weh. Nee, die Rolle tut nicht weh, der Aufprall tut nicht weh. Man lernt es wirklich perfekt sicher zu machen.
Vielen Trasseuren geht es eben darum, die eigenen Ängste wahrzunehmen, Grenzen auszuloten und dadurch ein Gefühl von Kontrolle zu erlangen.
Aber ich frage mich, ob es denn eigentlich so gut ist, diese Ängste zu überwinden. Denn die Angst, über eine Häuserschlucht zu springen zum Beispiel, die hat ja auch eine Schutzfunktion und das ist ja auch sinnvoll.
Ja, Ängste sind erstmal sinnvoll, weil sie uns vor gefährlichen Situationen warnen. Und Ängste abzutrainieren, noch dazu Berechtigte, ist deshalb aus psychologischer Sicht erstmal fragwürdig. Das hat mir auch Patrick Trotzke erklärt. Der ist Psychologieprofessor an der Internationalen Hochschule in Köln. Er meint, entscheidend beim Parcours ist das persönliche Erregungsmuster. Und da gibt es eine Gruppe von besonders risikofreudigen Menschen, die sogenannten Sensation Seeker.
Man geht davon aus, dass es für jeden Menschen ein optimales Erregungsniveau gibt. Und Sensation Seeker sind eben dadurch charakterisiert, dass das Menschen sind, die eher neue oder aufregende Erlebnisse aufsuchen, um eben ihr optimales Erregungsniveau zu finden. Und hierbei werden oft, aber nicht notwendigerweise, physische, psychische als auch soziale Risiken in Kauf genommen.
Also kann man sagen, dass das auch eine Form von Psychohygiene ist? Man reagiert seine Risikofreude ab in diesem ja doch auch irgendwie kontrollierten Sport und macht dann nicht andere Aktionen, die vielleicht noch gefährlicher sind?
Genau. Für manche bietet Parcours eben genau das richtige Maß an Erregung.
Und im Grunde genommen gilt es darum, für jede Situation, also für meinen Fluss an Anregung, eben die passende Aktivität zu finden. Und das kann bei manchen Freerunning sein, wo es ja auch Abstufungen im Risiko eben gibt, ne?
Anregung, sagt er hier, das ist ein interessanter Begriff. Was mir schon die ganze Zeit aufgefallen ist, dass keiner von Wagemut sprechen will oder Waghalsigkeit. Und das ist es ja eigentlich, wenn man sich bewusst in eine gefährliche Situation bringt. Ein Risiko eingehen, das klingt immer so mathematisch, als ob man alles unter Kontrolle hätte.
Ja, das klingt so und das halten die auch sehr hoch. Aber die persönliche Risikobereitschaft ist übrigens auch abhängig vom Alter. Also jüngere Menschen entscheiden sich risikoreicher als ältere und entscheidend ist auch, ob Mitmenschen anwesend sind, wie es bei Parcours ja meistens der Fall ist.
Und hier wurde eindeutig gezeigt, dass Jugendliche und junge Erwachsene in Anwesenheit von sogenannten Peers, also Menschen, die eben aus der entsprechenden Altersgruppe anwesend sind, risikoreicher entscheiden.
Ja, also für mich klingt das so, als ob dann doch ein bisschen Waghalsigkeit oder vielleicht sogar Tollkühnheit dabei ist beim Free Running. Die suchen schon den Kick.
Ja, also einerseits ja, aber es ist schon auch wichtig zu sagen, dass hinter den meisten Stunts wahnsinnig viel Training steckt. Und teilweise auch in der Halle, wo die Verletzungsgefahr dann noch geringer ist.
Wenn man jetzt nicht trainiert ist in dieser Sportart, dann sieht das natürlich wahnsinnig aus, wenn Leute mit einem Salto aus 2 Meter Höhen an die Flugen kommen. Aber ehrlich gesagt, es geht um kontinuierliches Training, ähnlich wie mit Messer und Gabeln essen.
Und für viele ist Parcours auch ein Lebensgefühl, sagt auch Jona.
Ich sehe in Sachen mehr eine Herausforderung, die ich vielleicht nicht jetzt schaffen kann, sondern erst in einem Jahr, als ein Hindernis. Also ein Zaun ist nicht eine Absperrung, sondern eine Möglichkeit, über den Zaun rüber zu klettern.
Tja, das ist ja fast schon ein philosophischer Ansatz.
Ja, ich hatte schon auch den Eindruck, das sind wie so akrobatische Lebensphilosophen, von denen man viel lernen kann.
Anne-Sophie Schmidt war mit den Freerunnern unterwegs und hat offenbar viel gelernt. Anne, vielen Dank.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Also, auf meinem Foto ist Daniel zu sehen, mein Daniel. Als ich ihn das Foto zum ersten Mal gesehen habe, kannte ich ihn nur von der Stimme und wusste nicht, wie er aussieht. Das war das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Mein erster Eindruck war, oh mein Gott, so jung, das war das Einzige, was ich damals gesehen habe. Und inzwischen sehe ich immer nur noch, oh, wie schön. Also es ist ein Passbild. Es ist bearbeitet, deswegen ganz weich gezeichnet und schwarz-weiß. Man sieht nur das Gesicht und die zurückgegelten Haare und halt die Schultern und ein bisschen Brust. Ja, seinen sehr intensiven Blick und riesengroße Ohren. Und das war's, was man auf dem Bild sieht. Aber es ist mein Lieblingsbild.
Hier noch jemand zugestiegen? Hier noch jemand zugestiegen? Fahrscheine.
Hier.
Bitte, bitte.
Hier.
Bitte, bitte.
Hier.
Bitte, bitte.
Hier.
Bitte,
hier.
Bitte,
hier.
Bitte,
hier.
Bitte.
Danke.
Warum lieben wir das Risiko? Weil es kickt, weil das Adrenalin dann durch unsere Adern rauscht. Und so boomt auch der Sportwettenmarkt. 2019 wurden dort 9 Milliarden Euro umgesetzt. Fachleute warnen regelmäßig vor dem hohen Spielsuchtrisiko. Und anders als beim reinen Glücksspiel können sich die Zocker hier einreden, ihr Verstand helfe ihnen weiter, ihr Pferdeverstand oder ihr Fußballverstand oder was auch immer. Doch reicht das wirklich noch für ein Aufbäumen gegen die Übermacht der Buchmacher? Julian Theilen hat das mal geprüft.
Locker 300.000-400.000 minus wegen Tipico. Hey, doch ich liebe dieses Risiko.
Die Möglichkeit, mit wenig Einsatz exorbitant viel zu gewinnen.
Die Hauptursache fürs Wetten ist einfach dieser Nervenkitzel.
Mitzufiebern am Spiel, beim Spiel, bei mehreren Spielen im Laufe des Tages, das ganze Wochenende über, wenn der Schein noch läuft, wenn die Wetten platziert sind.
Ich glaube, ich setze auf die Hertha. Zu Hause gegen Hoffenheim. Die Quote dafür bei Tipico, Deutschlands größtem Fußballwettanbieter, ist hoch. 4,3. Das heißt, einen Sieg von Hertha BSC Berlin halten die Buchmacher für unwahrscheinlich. Macht auch Sinn. Berlin hat seit 9 Spielen nicht gewonnen. Aber die Hertha hat ja seit dieser Woche einen neuen Trainer, Felix Magath. Der kann doch Berlin bestimmt aus dem Stimmungstief holen, der Mannschaft den sogenannten Ruck geben.
Also beim reinen Glücksspiel ist es ja so, dass wirklich das Zufallsprinzip zum Einsatz kommt. Und bei der Sportwette selbst mutmaßt man, dass letztendlich auch der Kompetenzgedanke hier eine wichtige Rolle spielt.
Sagt Christoph Rasche, Professor für Sportökonomie an der Uni Potsdam. Er hat viele Doktorarbeiten zu Sportwetten betreut und ist nach wie vor fasziniert von seinem Forschungsbereich, der lange in der Wissenschaft ignoriert worden sei.
Das heißt, dass derjenige, der mehr Kompetenz, mehr Erfahrung, mehr Wissen hat, auch vielleicht ein bisschen mehr Insiderwissen, dass der letztendlich erfolgreicher, signifikant erfolgreicher ist als jemand, der so gar keine Vorerfahrung mit Sportwetten hat.
Wettspezifisches Humankapital nennt das einer seiner ehemaligen Doktoranden in der Dissertation Sportwetten im Spannungsfeld zwischen Illusion, Risiko und Rationalität. Dieses wettspezifische Humankapital, also der Fußball-Sachverstand, ist beim Wetten Fluch und Segen zugleich. Denn einerseits klar, er hilft dabei zu wissen, dass Felix Magath bei seiner letzten Trainerstation in China den Abstieg verhinderte, vielleicht ja auch ein Fingerzeig für die Hertha. Andererseits nährt der Fußballverstand die Illusion, man kommt gegen die Wettanbieter an, man ist schlauer als das System. Das ist aber nicht so, sagt Professor Rasche.
Ansonsten würden ja die Wettanbieter allesamt pleite gehen und in der Regel gewinnt dann auf lange Sicht dann doch immer das Spielcasino, der Wettanbieter, derjenige, der sozusagen Wettspiele orchestriert in einem professionellen Rahmen.
Das war nicht immer so. Langjährige Wettfreunde schwärmen von den 90er Jahren, in denen hemdsärmelige Sportwettanbieter, Buchmacher, ihre Quoten noch am Frühstückstisch erstellt haben. Einarmige Boxer waren das, sagt zum Beispiel Dirk Paulsen aus Berlin, der nach eigenen Angaben in den 90er Jahren viel Geld mit Wetten verdient hat. Weil er damals schon auf lange Excel-Tabellen setzte, in denen er mit Fußballdaten Ergebniswahrscheinlichkeiten ausrechnete.
1,58, 4,53, 5,41, 4,53, 5,41, ja. Da haben wir keine Indikation, wenn überhaupt aufs X und schauen wir mal hier rein. Hier würde er sogar Gladbach etwas mehr vorne sehen, sodass also jegliche Gedanken an Hertha da einem sofort zerbröseln.
Das war ein Ausschnitt aus Paulsens Bundesliga-Vorschau, die er wöchentlich bei YouTube hochlädt. Mit seiner eigenen Software meint Paulsen, den Kampf mit den übermächtigen Buchmachern aufnehmen zu können. Aus den einarmigen Boxern sei eine Hydra mit 7 Köpfen geworden, sagt er. Und Sportökonom Rasche stimmt ihm zu. Die Wettanbieter hätten sich extrem professionalisiert und ihre Algorithmen angepasst.
Spiel zwischen zwei Mannschaften, die auf die Führung drängen. Freiburg,
während die Spiele laufen, blinken tausende Zahlen rot und grün auf, gehen runter und hoch. Die Quoten werden alle paar Sekunden von den Buchmachern angepasst. Es ist wie beim Börsenhandel. Der Mindesteinsatz sind 2 Euro. Viel mehr setzen die meisten Wettenden auch nicht, haben Umfragen gezeigt. Dabei sind nicht nur Sieg, Unentschieden oder Niederlage tippbar. Auch die Anzahl der Ecken, wer bekommt die erste gelbe Karte, wer gewinnt die erste Halbzeit. Alles ist möglich, jede Art von Wette rund um die Uhr.
Der unsichere Ausgang, der Spannungsbogen ist das, was letztendlich ein Sportspiel immer ausmacht. Und natürlich auch letztendlich die Amplituden von Gewinn und Verlust machen das Risiko letztendlich aus oder auch das Glück. Und insofern glaube ich, dass der Mensch letztendlich auch immer einen Fluchtpunkt in das Risiko sucht, um eine Abwechslung zu haben zum vielleicht relativ betrachtet langweiligen Leben als Professor, Beamter oder Bauplaner zum Beispiel.
Der Fluchtpunkt Risiko. Schön gesagt und ein schönes Schlusswort für unser Risikothema. Damit ist dieser Podcast aber noch nicht ganz am Ende. Ich möchte Ihnen noch unsere Serie Spital Polski ans Herz legen. Wenn Sie sich für Lungenliftings und dritte Nieren interessieren oder mal wieder lachen wollen, gehen Sie doch mal auf die Seiten des Echtzeit-Serien-Podcasts. Da finden Sie alle Folgen zum Vor- und Nachhören. Ich freue mich, dass Sie bei diesem Podcast zugehört haben. Mein Name ist Susanne Balthasar. Alles Gute und bis bald.